Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Clubkultur-Ausgabe mit mir, mit Crazy Sonic. Es ist die Semana Santa, die heilige Woche, die Woche vor Ostern. Alle fahren weg und der Sommer steht vor der Tür, oder besser gesagt, er liegt schon mit Sonnenbrille und Spritzwein auf der Donauinsel. Die Open-Air-Saison hat offiziell begonnen und bringt wie jedes Jahr neue und auch alte Formate mit sich und ebenso neue und alte Fragen. Wie wird das mit der Soundbeschränkung sein? Wie viele Freiräume wird es dieses Jahr geben? Ja, und wie inflationär werden dann die Open Airs am Ende des Sommers sein? Letzten Sonntag hat jedenfalls das Usus am Wasser geöffnet mit einem riesengroßen, kein Sonntag ohne Techno-Sause. Es war das Wetter so lala, der Sound wie immer nicht ganz laut, aber der erste Einschlag ist, wie gesagt, näher gerückt. Auch im Porto Pollo gab es bereits die ersten Events und Vienna City Beach Club. Und Himmel und Wasser rüsten ebenfalls für das offizielle Season Opening, das dann irgendwann Ende April, Anfang Mai stattfinden wird. Das Techno-Café, unser Innenstadt-Lounge, das startet ja am 29. April. Ja, ob nun auch die Stadt endlich begreift, dass Open Airs im Sommer eine wichtige Bereicherung darstellen, das bleibt vorsichtig abzuwarten. Die Vienna Club Commission hat ja bereits angekündigt, dass neue Freiräume auf der Donauinsel geschaffen werden sollen, um die Feiernden hier nicht allein zu lassen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, denn es gibt ja, wenn, dann überhaupt nur illegale Raves auf der Donauinsel. Auch hier habe ich schon ein bisschen berichten dürfen einmal. Ebenfalls zum ersten Mal wurde dann letzte Woche zwischen den Museen geraved, kurz Zwiedemu. Allerdings ging das Ganze diesmal nur 3 Stunden und davor musste eine Podiumsdiskussion abgehalten werden. Danach Stimmung wie immer, hoffentlich auch noch diese ganze Saison, denn diese Frage wird zunehmend ängstlicher gestellt. Können wieder so viele Zwiedemu-Raves stattfinden wie bisher? Währenddessen boomt auch eine andere Nische, darüber habe ich ebenfalls schon berichtet, das sind die berühmten Tagesraves. Daydrinking und Daydancing sind ja längst keine Randerscheinung mehr, sondern Teil einer neuen weltweiten Party-DNA. Marlon Hofstadt alias Daddy Trance, der Prophet des gepflegten Raves sozusagen, war in Wien letztes Wochenende. Er spielte zuerst ein Set bei Radio Hudina und dann am Samstag zwischen 17 und 19 Uhr ließ er es in der Grillforelle krachen. Bereits um 14 Uhr standen die jungen Menschen Schlange. Und ja, es war ein ganz verrückter Tag. Denn wie gesagt, bis 21 Uhr dauerte diese Veranstaltung und dann mit 2 Stunden Pause ging es dann wieder ganz normal mit dem Abend weiter. Das einzige Problem, das ich ein bisschen in der Spittelau umsehe, es gibt des Nächtens leider oft bittere Zwischenfälle. Man hat das immer wieder in den Medien gelesen. Und hier ist natürlich zu hoffen und zu erwarten, dass es da mal eine Lösung gibt, dass es auch mehr Sicherheit für die Besucher gibt. Vor allem nämlich nach den Partys, wenn nicht mehr alle ganz nüchtern aus den Clubs wackeln. Aber ja, die Wiener Stadtregierung und auch der Bezirk haben sich der Sache, soviel ich weiß, bereits angenommen. Und hier wird es hoffentlich in den nächsten Monaten Besserung geben. Einer, der ebenfalls tolle Outdoor-Events macht und sich das Thema Daytime auf die Fahnen geschrieben hat, ist mein erster Studiogast heute, nämlich Adrian Kerschbaumer, aka DJ Adrian Tronic. Ich hatte ihn ja bereits letztes Jahr hier zu Gast. Heuer hat er noch einen draufgesetzt und sich fix im Feuerdorf im Wiener Prater eingemietet, wo es nun in regelmäßigen Abständen, ich sag mal so alle 2-3 Wochen, Tu tanzt mich mal Open Airs geben wird an den Wochenenden. Auch Fremdveranstalter können sich hier einmieten. Und ja, die Location ist auf jeden Fall sehr charmant. Man hat tatsächlich auch zwei Floors. Man blickt über den Prater, man kann essen, man kann trinken und man kann tanzen. Und dahinter steckt ein Mann, der jetzt bei mir sitzt, der liebe Adrian Tronic. Servus.
Hallo Rudi, danke für die Einladung.
Auch schon zum zweiten Mal. Aber ja, wenn es was zu sagen gibt, dann müssen die Leute kommen und sich erklären, würde ich mal sagen. Wie kam es zur Idee, du tanzt mich mal im Feuerdorf zu veranstalten?
Ja, es ist so, dass ich ja generell viel in Wien unterwegs bin und immer die Augen offen halte für neue Locations. Und so war ich auch im Prater und habe diese Fläche entdeckt, weil sie mitten im Grünen ist und mir auch der Prater relativ, weil es dort relativ laut generell ist und wir gesagt haben, okay, das würde sehr gut passen, um dort Open Airs zu veranstalten. Und habe dort mal angefragt und wir haben jetzt mittlerweile eine sehr gute Partnerschaft in dem Sinne.
Ja. Das Feuerdorf ist ja eigentlich auch im Donaukanal. Das ist dann, glaube ich, die Winterdependance und im Sommer dann dort, oder? Verstehe ich das richtig? Oder ist das jetzt, gibt es einfach zwei Feuerdörfer?
Genau, also begonnen hat, glaube ich, alles am Donaukanal. Die mussten aber im Sommer immer abbauen, das Ganze. Und deswegen haben sie im Prater das zweite Feuerdorf eröffnet. Und dieses Jahr dürfen sie das erste Mal auch im Sommer dort geöffnet haben, am Donaukanal. Und deswegen wird es die Prater-Location auch nicht mehr so lange geben. Das heißt, es hat auch ein Ablaufdatum. Das heißt, im September spätestens wird es dann auch das Prater-Feuerdorf auch dann nicht mehr geben.
Oh je, das ist eine Neuigkeit. Ich dachte mir, genau das muss ja dann gut funktionieren. Warum müssen die dann abbauen? Ich meine, das ist ja, wenn man das so anschaut, die Konstruktion auch mit diesem Second Floor, eigentlich ganz nett. Das wäre ja prädestiniert, dass es im Sommer auch voll ist, oder?
Auf alle Fälle, aber die haben einen gewissen Vertrag, weil dieser Grund ist einfach gepachtet. Aha. Und der Vertrag ist ausgelaufen und im Moment sieht so aus, als würde das nicht verlängert werden.
Ja. Alles klar. Naja, man hat ja, oder auch ich selbst habe schon im Prater immer wieder viel gesucht. Es ist nicht so einfach, die dortigen Familien sind da, was so Partys anlangt, nicht wirklich sehr offen, habe ich gehört. Hast du da auch schon diese Erfahrung gemacht? Haben immer Angst vor diesen Events und vor Zerstörung und einfach dann vor, keine Ahnung, schlechten Ruf, der dann mit vibriert.
Dadurch, dass ich ja sehr viele Locations anschreibe, habe ich gefühlt, dass es generell ein bisschen die Angst ist, ja, weil es leider oft so ist, dass dann Müll hinterlassen wird, einfach dann die Anlage bis zum Anschlag aufgedreht wird und wir sind da sehr bemüht dran, dass wir da uns an alles halten und eigentlich ein Miteinander. Also das Feuerdorf hat eine sehr gute Beziehung mit dem Prater und der Prater will ja auch, dass junge Leute in den Prater kommen und wir ziehen ja auch Leute in den Prater. Das heißt, die Leute werden ja auch dazwischen mit irgendwelchen Fahrgeschäften fahren und ich glaube, dass das für alle eine gute Geschichte ist, um den Prater zu beleben.
Ja, ich kann nur noch an diese Never-Ending Story erinnern mit dem berühmten Kantine im Prater, wo dann ja danach das eigentlich alles in Schutt und Asche untergegangen ist und ich glaube auch von den Familien der Praterbetreiber gesagt worden ist, wir wollen hier keine Disco mehr. Ja, du steckst jetzt auf jeden Fall organisatorisch hinter dem Format. Wie oft findet das Event jetzt statt? Ist das jetzt einmal saisonal geplant oder eher spontan?
Also mit Du tanzt mich mal machen wir so alle 3 bis 4 Wochen dort ein Open Air, mal bis Juni. Also Ende Juni und es wird aber dann auch andere Formate geben im Feuerdorf, die ich auch kuratieren werde. Die Location hat ja dezent keine Saunanlage, keine Umzäunung. Wir haben zusätzliche Toiletten, zusätzliche Bars und diese Infrastruktur stelle ich und kuratiere quasi dann andere Veranstalter, die auch was machen, also veranstalten können und will im Zuge dessen das alles organisieren.
Alles klar. Was ist denn euer Anspruch an das Format? Geht es da mehr ums Feiern, ums Community-Building oder auch ums musikalische Kuratieren?
Ich glaube, es gehört alles einfach dazu. Es ist schon ein Happening, im Daytime-Party, aber mir ist das Musikalische sehr wichtig vom Sound, dass auch der Aufbau passt. Wir haben ja 2 Floors, dass diese auch konträr, also dass die sich nicht untereinander stören, dass der eine ein bisschen langsamer ist und der andere ein bisschen schneller ist. Und unser Publikum ist sehr vermischt, das heißt, es ist wichtig, dass sich alle wohlfühlen, dass es ein Miteinander gibt, von älter bis jünger. Und
ich habe es gesehen, es war, man könnte das sagen, eigentlich ein sehr nettes, nicht auffälliges, nicht zu wildes Publikum, studentisch gemischt. Kann man das so sagen?
Ja, also von 25 bis über 40. Also ich würde jetzt gar nicht so direkt, also Hauptsache man feiert gemeinsam zu elektronischer Musik und hat eine gute Zeit.
Ja, und das Ding ist aufgegangen. Zweimal gab es jetzt schon. Einmal, also beide Mal war es eigentlich nicht wirklich super warm, aber es hat funktioniert. Das liegt vielleicht auch daran, dass man dort ja auch ein bisschen geschützter ist und es ja drinnen dann selbst auch nicht so kalt sein muss, wenn man sich den richtigen Platz sucht. Man kann was essen. Die Gastronomie ist halbwegs okay. Es gibt sogar einen kleinen Wein.
Ja.
Musikalisch seid ihr ja, das haben wir ja beim letzten Podcast schon besprochen, den gibt es ja übrigens auch zum Nachhören, eher in der Housing-Ecke unterwegs, sag ich mal. Kann man das so zusammenfassen?
Kann man so sagen. Natürlich vermischt sich das und ist das je nach Event auch ein bisschen, aber sagen wir so, wir spielen auf alle Fälle kein Hard-Techno und es gibt jetzt auch nicht diesen sogenannten TikTok-Techno. Mhm. Das wollen wir eigentlich eher vermeiden. Das spielen wir eher in der Minimal-House, Progressive-House-Richtung. Aber natürlich, diesmal hatten wir dann ein schnelleres Set auch zum Schluss. Also ich finde immer, es soll sich aufbauen und
ja, genau. Ich glaube, man kann ja dann schauen, was so funktioniert. Allgemein, vielleicht mag ich Unrecht haben, aber ich glaube, dass die ganz, ganz harte Abteilung ein bisschen rückläufig ist und die Leute wieder melodiösere Sounds hören wollen. Hard Groove wäre da zum Beispiel die schnelle, aber melodiöse Variante. Ich glaube aber, dass der richtige Hard Techno sowieso, sage ich jetzt mal, seinen Peak erreicht hat.
Ja, also es wird immer alles geben, würde ich sagen, aber klar, es ist irgendwann einmal dann genug oder es wird halt dann mit EDM jetzt verglichen, dass einfach das, ja, dass das das neue EDM ist, das harte.
Also man kann es zusammenfassen, die Events beginnen immer um 16 Uhr und gehen dann wirklich bis Punkt 22 Uhr. Ich nehme mal an, das ist dann so in der Betriebsanlagengenehmigung vorgesehen, dass da nichts länger geht, um keine Nachbarn zu stören.
Genau, also wir halten uns da wirklich bis 22 Uhr und oft haben wir dann einfach Kooperationen oder auch Afterpartys, wie einmal auch in der Forelle oder letztes Mal mit der neuen Pratersauna, weil es halt sich gut ergibt, weil es um die Ecke ist und also wird sicher noch einige Sachen geben, aber unser Part ist eher der Daytime und dann ist eben die Afterparty noch ein zusätzliches.
Genau, die Leute können schon früher feiern. Es ist ja ohnehin ein Trend. Wie reagiert das Publikum oder reagierte bisher das Publikum auf die Mischung aus, sag ich mal, ein bisschen rustikaler Hütte, Lagerfeuer-Vibe und elektronischem Sound?
Also die Leute sind sehr begeistert. Also wir hatten ja letztes Jahr auch schon zwei Events dort und da haben die Leute total geschwärmt, wie toll die Location ist, dass wir doch einigermaßen laute Musik spielen dürfen, weil wir den Sound dort gut verteilen. Also ich bin auch immer bemüht, dass wir jedes Mal irgendwas Neues an Licht, Lichttechnik und Tontechnik, damit wir das eben verbessern. Und also die Leute nehmen das sehr, sehr gut an.
Ja, aber was ist denn da für dich so ein persönlicher Magic Moment bei einem typischen Du tanzt mich mal Abend im Feuerdorf? Ich habe ja kurz, musste ja leider sage ich jetzt, oder auch Gott sei Dank dann den Laurent Garnier abholen, aber ich bin da natürlich noch raufgegangen und besonders schön finde ich ja diesen zweiten Floor dann auch noch, charmant, klein, mit wahnsinnigem Blick dann und vor allem zu später Stunde.
Ja, also wir haben ja dann den zweiten Floor, das ist wie so eine Art Rooftop, wir nennen sie auch Baumhausfloor, weil es halt wie so ein Holzfloor ist. Und wenn man da rauf geht und das wird dann dunkel und der Prater ist beleuchtet, man sieht das Riesenrad von oben, dann hat das schon einen sehr guten Vibe aber genauso auch unten, also mit der Lichttechnik und es ist voll und die Leute sind zufrieden und das ist das schönste Gefühl, wenn man den Leuten eine gute Zeit geben kann und
ich bin ja dann weggefahren mit dem Rad und eigentlich habe ich nach 500 Meter nichts mehr gehört. Das liegt ja wirklich mitten im Prater. Die anderen Geräte oder die anderen Dinge, mit denen man fahren kann, sind auch sehr laut. Es ist dann natürlich trotzdem die Frage, gibt es bestimmte technische oder behördliche Auflagen, an die ihr euch halten müsst, lautstärkentechnisch, nachbarschaftsmäßig?
Ja, also es gibt natürlich eine Genehmigung und wir sind da sehr bemüht, dass wir eben da jetzt auch nicht zu viele Subwoofer aufstellen, dass wir da irgendwie die Nachbarn stören, sondern ich bin eher bemüht, dass ich mehrere Tops aufstelle, dass sich der Sound gut verteilt in der Location, dass es so laut genug ist.
So habe ich das auch in Erinnerung. Man hört nämlich wirklich dann fast nichts mehr, wenn man 300-400 Meter weg ist, auch kein Wumms, also vor allem diesen Bass, der ja oft stört. Habe ich nicht wahrgenommen. Weil es mich interessiert hat, bin ich stehen geblieben.
Genau, wir löschen auch den Bass hinten aus, damit er eben nicht zu den Nachbarn, wir spielen auch direkt in den Prater rein, Richtung Praterstern. Das heißt, das sollte normalerweise nichts sein. Außerdem halten wir uns bis 22 Uhr.
Und bisher ist auch alles ruhig geblieben.
Bis jetzt war noch
kein Problem. Herrens, was machen Sie da? Gut, ja, dann reden wir noch ein bisschen über dich. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Natürlich, klarerweise ist das Ganze nicht hundertprozentig wetterfest, aber es ist so halb wetterfest, sage ich mal. Wie organisiert ihr das dann bei Wetter? Technik, Strom bei einem Open-Air-Format mitten in der Stadt, wenn es, sagen wir, nicht ganz, ganz klar ist. Macht ihr es trotzdem oder?
Naja, wir sind natürlich die ganze Woche dann meistens davor. Also bei den letzten zwei war es auch davor, hat man nicht gewusst, okay, soll es jetzt vielleicht kurz regnen oder nicht. Wir müssen einfach dann jeden Tag checken und wenn es wirklich regnen sollte, fix mehrere Stunden, dann werden wir das absagen. Ja? Wenn es jetzt so wie die letzten zwei Mal ist, wo man weiß, okay, eigentlich schön, es könnte vielleicht tröpfeln, dann lassen wir es vielleicht drauf ankommen. Aber natürlich, wir haben sehr, sehr viel Arbeit, das um aufzubauen und Personal von Feuerdorf, die engagiert werden. Es wäre schade, wenn es dann, wenn man alles organisiert und dann das ins Wasser fällt. Deswegen sind wir da immer bemüht.
Man muss immer ein bisschen flexibel bleiben. Deswegen wahrscheinlich auch keine großen internationalen Bookings, nehme ich an. Man baut auf die Community, holt sich wahrscheinlich Leute dazu aus anderen Kollektiven.
Genau, oder? Aber wir haben schon auch Gast-DJs aus anderen Ländern, die wir immer wiederholen, die zu uns kommen. Und das ist eher so das Zuckerl, wo wir sagen, hey, der Sound gefällt uns und das ist ein bisschen eine Abwechslung. Also wir haben jetzt beim nächsten Termin jemand aus Italien hier. Genau. Aber jetzt richtig große Bookings mit Vorverkauf, deswegen machen wir auch keinen Vorverkauf, weil wir einfach unsicher sind. Ja, wir verkaufen dann nicht den Vorverkauf und dann müssen wir es absagen. Deswegen wollen wir da flexibel bleiben und
verstehe ich. Genau. Jetzt noch kurz zu dir, zu euch, zu eurem Format. Du bist ja nicht ganz allein, oder? Oder bist du tanzt mit mal, bist du das eigentlich jetzt ganz allein oder ist das dann auch dein Partner Manuskript da irgendwie dabei?
Der Manuskript ist quasi Mitglied, der ist Resident DJ, wir beraten uns gegenseitig, aber grundsätzlich
bist du der Veranstalter?
Bin ich der Veranstalter und kümmere mich um alles. Ich habe natürlich Leute für die Technik und an der Kasse und Deko, die mich unterstützen. Also ohne die würde ich das nicht schaffen. Großen Dank einmal an der Stelle. Aber grundsätzlich bin ich dafür verantwortlich, auch für die Postings und die Grafik und die Technik und ja.
Also genau, das Format hat sich eigentlich über die Zeit nach oben entwickelt. Es geht ja nicht immer alles von heute auf morgen, das sieht man, hat man auch bei Kein Sonntag ohne Techno gesehen. Was hat sich verändert für dich? Was ist gleich geblieben? Seit dem letzten Jahr, sage ich mal.
Seit dem letzten Jahr. Für uns, ich habe das Gefühl, ich meine, ich bin immer dran, dass ich natürlich immer neue Locations habe, immer irgendwas Neues dazu, immer besser. Und die Partys werden dadurch auch immer größer, habe ich das Gefühl. Sonst verändert im Endeffekt, für mich ist es eigentlich positiv, weil ich wollte eigentlich eine Party veranstalten, auf die ich gerne selber gehe oder die Musik spiele, die ich auch gerne selber höre und ich glaube, wenn man das macht, was man gern macht, dann funktioniert das auch auf Dauer. Mhm. Man muss einfach dranbleiben, man muss natürlich auch Zeit und Geld investieren und dann hat man wahrscheinlich auch seinen Erfolg. Ja.
Ja. Ist die Community gewachsen? Wie findet man raus, dass die größer wird? Hast du das Gefühl, die wächst stetig?
Na, erstens mal sieht man immer, wir haben natürlich immer mehr Stammpublikum, die kommen, die uns grüßen, mit denen man ins Gespräch kommt, wo man einfach die Gesichter schon kennt, die uns Nachrichten senden mit Feedback. Das merkt man immer wieder. Aber natürlich erreichen wir auch immer wieder neue Leute, die kommen und sagen, wow, cool, das ist neu, das Neue, das gefällt uns. Es freut uns natürlich riesig, dass das immer besser wird.
Ja, du hast ja auch eine sehr starke Social-Media-Plattform immer schon gehabt mit Du tanzt dich mal, gibst dir auch netterweise immer Tipps für andere ab. Natürlich dann auch für dich selbst und das hat, glaube ich, auch ein bisschen geholfen, dass man da sehr gut informiert wird, wo eigentlich was los ist in Wien, was dir gefällt. Kann man das so sagen?
Genau, also so hat es eigentlich gestartet, dass eben auf Facebook früher die Events waren. Ich habe das Ganze dann irgendwie auf Instagram übertragen, wo ich gesagt habe, okay, ich sammle Events, was ist so los in Wien, mache jetzt jeden Sonntag auch eine Umfrage, die Sonntagsfrage über die Szene, was ist so los, was beschäftigt die Leute. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie die Leute darauf reagieren und ich finde natürlich auch viele nette Nachrichten.
Ja, was sind dann die restlichen Sommerpläne? Du hast gesagt, es geht nur bis Juni. Warum geht es dann da nur bis Juni, wenn es doch innerhalb den ganzen Sommer geht? Oder ist es dann zu heiß?
Nein, wir haben dann noch in Porto Polo noch zwei Termine. Finde ich einfach für den Sommer eine sehr schöne Location da an der Donau. Und es sind auch noch einige andere Sachen. Wir haben natürlich dazwischen auch noch einen Clubtermin, wenn man das schon so sagen kann.
Ja, man kann das sagen. Also Ende Mai in der Forelle.
Genau, wir haben da Ende Mai in der Forelle einen Termin.
Und du warst ja auch stolz. Im Funkhaus.
Wir waren auch im Funkhaus, genau.
Das hatte auch indirekt mit mir zu tun. Den hast du uns netterweise abgenommen. Hat auch super funktioniert, habe ich gehört.
Hat auch super funktioniert. Einzigartige Location da in den alten Räumlichkeiten.
Also genau. Das heißt, gibt es sonst noch irgendwas, was du groß ankündigen möchtest für diesen Sommer, jetzt abgesehen vom Feuerdorf und vom Porto Pollo und von der Sache in der Grillenforelle am 28. Mai übrigens?
Im Moment haben wir alle 3-4 Wochen Open Airs im Sommer, also im Juli und August im Porto Pollo und davor immer im Feuerdorf. Es werden sicher noch vielleicht andere Termine dazukommen, aber das sind jetzt mal die Highlights. Wir sind zum Beispiel auch auf einem Festival in Wien, das darf man aber noch nicht ankündigen, wo wir da auch mitwirken können, einen Teil. Das wird auch noch kommen. Und ja, sonst sind wir natürlich immer auf der Suche nach neuen Locations. Also ich habe da schon einige Sachen im Kopf für den Herbst, das vielleicht ganz interessant sein könnte.
Na super, dann würde ich sagen, alle, die bisher hier zugehört haben, die gewinnen, wenn sie schnell sind, 2 Tickets für einmal Feuerdorf. Das gibst du her, oder?
Ja, sehr gerne.
Ja, sehr super. Ja, lieber Adrian, danke dir. Viel Glück, viel Erfolg weiter im Sommer. Einmal wünscht man es uns beiden.
Vielen Dank.
Und ansonsten wünschen wir es uns gegenseitig.
Ja,
und ihr könnt natürlich alles, diese Podcasts, die ich hier mache, weiterhin nachhören. Wenn er euch gefällt, auch gerne bewerten. Ja, das war's von mir für heute. Es geht also in den Mai, es geht in den Sommer. Ich wünsche euch einen tollen 1. Mai. Genießt es. Und ja, wir sehen uns vielleicht bei Du tanzt mich mal im Feuerdorf.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Adrian Kerschbaumer zu seinen tollen Tagesevents im Wiener Feuerdorf. Checkt das auf jeden Fall aus, denn es lohnt sich, glaube ich, und es könnte ein neuer Anlaufpunkt werden für Leute, die am Samstag eben nicht so weit rausfahren wollen. Nun kommen wir aber zu einem ernsteren Thema oder zu einem sehr ernsten Thema eigentlich, und deswegen habe ich auch heute noch einen zweiten Studiogast bei mir, nämlich Steve Hope von der DJ-Gewerkschaft DEC. Warum? Es hat ja eine neue Facette gegeben in der Geschichte rund um rechtsextreme Gruppierungen in Wiener Clubs. Wir wissen ja vom Moment-Magazin, dass Rechtsextreme in den letzten Monaten versucht haben, Clubs zu infiltrieren. Bekannt ist, dass es im Jolly Roger zu einem von der rechtsextremen Tanzbrigade gehosteten Event gekommen ist, und zwar Ende Dezember 2024. Das wurde dann von Österreich rechts außen aufgedeckt. Die Verantwortlichen haben sich dann auch sehr, sehr glaubwürdig davon distanzieren können, weil sie es eben nicht gewusst haben. Und in der Folge hat dann die Journalistin und auch DJ Edith Ginz einen Artikel im Moment-Magazin herausgebracht, wo sie akribisch, komplex und aufschlussreich weitere Details ans Tageslicht gebracht hat und auch mit den Betroffenen sprechen wollte. Ein Satz hat mich dann dabei besonders irritiert. Die Wiener Technoszene sei schlecht vorbereitet gewesen auf das Eindringen rechtsextremer, teils gewaltbereiter Crews. Ja, und im Zuge des Ganzen wurde dann auch aufgedeckt, dass es hier wohl Vermittlungstipps gegeben haben soll, bezüglich dieser eben zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich bekannten Tanzbrigade. Dass sie sich dann letztendlich als rechtsextreme Gruppierung herausgestellt hat, kam erst durch einen Bericht von Österreich rechts außen auf und eben später dann vom Moment Magazin. Und da hacke ich jetzt ein und da begrüße ich jetzt den Steve live bei mir. Servus.
Hi Rudi.
Wir wissen ja alle, es gab dann auch, wie man so schön gesagt hat, einen Tipp von einem bekannten Szene-DJ, den ich jetzt nicht nennen möchte. Man kann es im Moment Magazin nachlesen. Aber ich ziehe es einmal vor, ihn nicht zu nennen, der sozusagen dem Booker des Jolly Roger damals die Tipps gegeben hat, ja, ihr könnt Ende Dezember mit dieser Gruppierung was machen. Nennen wir es jetzt mal Tipps. Und das hat sich herausgestellt, dass das eine rechtsextreme Gruppierung war. Nach dem Artikel hat nun dieser DJ so gut wie alle Zusammenarbeit oder Corporations, die er gehabt hat, gecancelt bekommen. Plus Drohungen. Und dann hat er sich an dich gewandt. Du bist ja Fachgruppenvorsitzender von DEC.
Ja.
Was sagst du zu dieser Causa?
Erstens einmal finde ich es total wichtig, dass das aufgedeckt wurde. Das hat mich auch sehr überrascht. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch nicht jemand, der hinterm Mond lebt. Es war schon klar, dass wir wahrscheinlich auch Leute mit rechten Gedanken gut in Clubs finden werden. aber rechtsextrem und dass die so organisiert sind und dass das so professionell und so versteckt stattfinden kann, hat mich natürlich erschreckt und ich bin auch dankbar den Journalistinnen und Journalisten von der Groove, von Rechtsaußen, von Moment und alle, die sich da dazu recherchiert haben und investigativ auch recherchiert haben, weil das ist ja auch nicht ungefährlich, glaube ich, für die wenn so gegen Rechtsextreme irgendwie...
Kann ich mir vorstellen, dass es nicht ungefährlich ist. Man weiß es nicht.
Ich will auch niemandem etwas unterstellen, aber was man halt so hört, ist ja kritischer Journalismus speziell bei den rechten Leuten jetzt nicht unbedingt etwas, was sie gern annehmen. Und ich wurde dann angerufen, weil genau dafür sind halt auch wir da als Gewerkschaft. Jetzt nicht nur, dass wir mutmaßlich oder irgendwelche anderen Täter, und Anführungszeichen, es klingt jetzt alles ein bisschen deppert, aber wenn jemand ein Problem hat oder wenn jemand in einer Situation ist, wo man sich alleine fühlt, genau dafür gibt es die Gewerkschaft. Und genau da sind wir da und da kann man mich jederzeit anrufen und da kann auch ich mich, weil ich bin natürlich kein Jurist, ich bin auch, was andere Gesetzeslagen bei Berufsgesetzen oder Angestelltengesetzen oder sonstiges bin ich kein Profi, aber wir haben bei der Union, unter die ja die Fachgruppe DECK läuft, eigene Rechtsabteilungen, wir haben dort Spezialistinnen und Spezialisten, die sich dem dann annehmen und genau dafür bin ich dann halt da, dass ich die Mitglieder halt erstens einmal ein gutes Gefühl gebe, dass ich, hey, du bist nicht allein, wenn dir Unrecht widerfahren ist, dann kannst du da vorgehen und musst nicht irgendwie zigtausende Euros in die Hand nehmen, um dir Hilfe zu suchen, sondern... Das macht die Gewerkschaft.
Jetzt stelle ich natürlich die Frage, wenn jemand schon so lange wie dieser besagte Herr, den wir alle kennen, ich wollte ihn ja auch schon einmal zum Podcast einladen, aber er redet eben nicht gern mit Medien, will nicht, hat sozusagen auf die Interviewanfrage nur relativ kurz und bündig reagiert, er distanziere sich von all dem und wolle da nicht hineingezogen werden. Hat offensichtlich aber nicht gereicht, weil man doch gemeint hat, naja, gewisse Tipps kamen eben von ihm und er hätte ein bisschen mehr wissen können. Wenn man jetzt schon so lange dabei ist, Festivals organisiert hat, Raves organisiert hat, unter anderem auch in großen Locations außerhalb von Wien, dann sollte man eigentlich ein bisschen mehr wissen. Wie siehst du das?
Erstens einmal fällt mir da ein berühmter Satz von meiner Oma ein, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist wahrscheinlich auch hier sicher passend. Was ich allerdings nicht cool finde, ist die Art und Weise, aber das ist jetzt meine subjektive Meinung, das hat nichts damit zu tun, ob irgendwer Recht hat oder Unrecht hat, sondern meiner Meinung nach ist, dass auch Journalistinnen und Journalisten haben eine Verantwortung und dieser müsse man auch gerecht werden und wenn, die wissen ja, okay, sie sind der Profi, Journalistinnen und Journalisten wissen auch, wie sie Fragen stellen können und sollen, also lieber Rudi, auch du weißt das ganz genau.
Ja, ich will mich jetzt nicht als Profi-Journalist bezeichnen, habe ich nie gesagt.
Ja, aber du bist trotzdem weitaus mehr Profi als ich. Und wenn jetzt da eine Person, die sowieso vielleicht introvertiert ist, was das betrifft, unpolitisch, ja, es gibt Leute, die unpolitisch sind, auch für mich unverständlich, aber es gibt sie, haben wir auch zu respektieren, und die vielleicht sich auch nicht so richtig äußern können und schriftlich ist sowieso immer eine Sache, wie das tonalitätmäßig rüberkommt, finde ich es halt ein bisschen auch fahrlässig, dass man dann halt sich rauspickt gewisse Dinge und dann das halt natürlich, um mehr Klicks zu generieren in einem Artikel, so möchte ich auch bitte nicht unterstellen, es ist nur ein Beispiel, ist auch nicht auf diesen Artikel bezogen, dass ich halt dann was so sage oder wiedergebe oder zitiere, damit es halt so klingt, wie es klingen soll.
Die Folgen habe ich jetzt kurz angerissen. Er hat sich dann wohl verzweifelt an dich gewandt, weil eben ja Aufträge gecancelt wurden und es gab angeblich auch Drohanrufe
ja,
und
Drohnachrichten. Es ist halt so natürlich, dass wenn du, wie du richtig sagst, einige Zeit tätig bist im Club und halt auch keine unbekannte Person bist, also auch wenn du jetzt nicht dich permanent ins Rampenlicht zerrst, wissen die Leute, wer du bist oder der Name sagt was und alleine, dass dann halt Lokalverbote sofort ausgesprochen werden, dass er Jobs verliert, Kooperationen verliert, die Person, das ist halt schon hart, weil, wie gesagt, der Journalismus kann ein Leben zerstören mit so etwas. Und
aber auch die Unwissenheit.
Auch die Unwissenheit, ja, na klar. Du, definitiv, nochmal, ich finde, es ist ein total schwieriges Thema auch, aber ich appelliere halt an die Journalistinnen und Journalisten da draußen, die vielleicht zuhören. Es wäre echt cool, wenn jetzt jemand vielleicht eh schon, und ihr werdet das merken, anhand seiner Antwort nicht so toll antwortet, dass man vielleicht dem auch ein bisschen entgegenkommt und sagt, hey, oder es vielleicht weglässt und vielleicht nicht um sein eigenes Spektrum im Artikel zu schärfen.
Ein zweiter Club, der da genannt wurde, war die Kamera. Auch da wurde ja zuerst sehr lapidar und fast ein bisschen zynisch geantwortet, man sei schon länger im Geschäft als die Journalistin.
Ja, gut, das ist halt, also das ist Chauvinismus und das ist absolut nicht in Ordnung. Also unabhängig davon, ich möchte den Herrn jetzt auch nicht unterstellen, dass er gewusst hat, dass er Nazis bei sich im Club einstellt, aber einer jungen Journalistin zu entgegnen mit Mausi, ich bin schon länger dabei, als was du auf der Welt bist, das sei mir nicht böse.
Ja,
gibt es keine Entschuldigung für mich. Also allein mit der Aussage disqualifiziert man sich, glaube ich.
Aber dieser besagte Club hat danach, ich glaube, wir können es sagen, ist der Kameraclub, hat danach dann auch zumindest offiziell, und das wurde dann auch im Artikel angefügt, sich von Rechtsextremismus distanziert. Ich meine, spät aber doch, kann man sagen. Die erste Antwort war saudämlich. Sage ich auch hier, aber er hat dann zumindest eine Distanzierung gemacht. Das wollte besagte DJ trotzdem nicht machen. Du hast ja mit dem Magazin gesprochen.
Genau.
Was passiert da jetzt?
Die genauen Schritte, das liegt ja nicht an mir. Ich als Gewerkschaftsfachgruppenvorsitzender leite das ja nicht. Ich begleite die Mitglieder natürlich gerne während des Prozesses, wie es auch immer weitergeht. Aber ob das Mitglied klagen möchte, ob man andere Dinge machen möchte, das kann nur das Mitglied machen. Nur das Mitglied kann auch den Auftrag erteilen. Und wenn er möchte, dass ich darüber unterrichtet werde, wie es weitergeht, dann werde ich das ja wissen. Ansonsten ist das natürlich zwischen Mandant und Vertretung absolutes Geheimnis.
Aber du kannst noch nicht verraten, ob das Mitglied schon einen Auftrag erteilt hat.
Ich weiß es auch ganz ehrlich wirklich nicht. Ich weiß, dass ich natürlich vorab mit der Rechtsabteilung abgesprochen habe für das Mitglied, gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Aber auch alleine diese Antwort darf mir aus Anwaltsgeheimnis gar nicht oder beantwortet werden, dass ich irgendwie weiß, ob das geht. Vor allem, ich glaube, das ist halt auch echt total... Da gibt's, wir haben eh lang geredet, Rudi, da gibt's wahrscheinlich ganz tolle Medienanwälte, die da jedes Wort und jeden Buchstaben zerpflücken. Das ist aber auch nicht Sinn der Sache, sondern das war auch nicht mein Hintergedanke, wie ich mit dem Magazin gesprochen habe, sondern mein Ziel war es, dass wir das außergerichtlich in Ruhe unter Menschen normal
regeln. Und warum ist das nicht passiert?
Ja, weil das Magazin das nicht wollte.
Okay.
Also das Magazin sieht keinen Fehler, was ihr begangen habt. Ob sie den gemacht haben, obliegt auch nicht mir. Das muss jemand anderer beurteilen. Sie waren dennoch total kooperativ. Man hat mit mir telefoniert. Man hat auch das verstanden. Aber bereit
aber man
war
findet,
man halt
dass die
nicht.
Recherche trotzdem
fehlerlos war.
Gut, also zusammengefasst kann man sagen, wenn ein DJ, der Mitglied bei der Fachgruppe ist, selbstverständlich.
Auch wenn er kein Mitglied ist, darf er mir anrufen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, das Ding ist einfach, du bekommst erst nach 6 Monaten Mitgliedschaft einen Rechtsbeistand, den du geltend machen kannst. Und trotzdem kannst du mir anrufen, wenn es brennt, und ich werde jetzt, also so sind wir auch nicht, wir leben die Solidaritätsgesellschaft und wir werden dann trotzdem der Person helfen, wenn sie, egal in welchem Bereich sie Hilfe benötigen.
Okay, also dieses ernste Thema wollten wir noch kurz anreißen. Ihr könnt den Artikel selbstverständlich nachlesen im Moment Magazin. Es geht um Rechtsextremismus in den Clubs, wurde auch sehr oft geteilt im Internet. Es ist natürlich die Frage, weil wir gerade das von einem Ex-Politiker mitbekommen haben, der eine Pensionistin geklagt hat, weil sie einen Artikel geteilt hat, der ihm nicht gefallen hat, oder ich weiß nicht, ob er rechtswidrig war. Was ist eigentlich mit den Leuten? Angenommen, es wird sozusagen das Magazin auf Schadenersatz verurteilt oder auf Widerruf angenommen. Ja. Was passiert dann mit all den Leuten, die den Artikel geteilt haben?
Das ist eine gute Frage. Ist für mich auch total substantiell. Andererseits finde ich es vielleicht jetzt für die Dame, für die Pensionistin ist es natürlich schrecklich, weil die halt, aber auch hier wieder, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, das ist so. Mittlerweile gibt es ganz tolle Expertinnen, die selbst bei Droh-E-Mails, weil da gab es ja auch vor kurzem.
Ja, aber es gibt ja noch keinen offiziellen, es gibt ja eben noch keine offizielle Klage oder keinen offiziellen Widerruf oder.
Ja, gab es den bei der Dame?
Das weiß ich eben nicht.
Weiß ich eben auch nicht. Also wie es dann im Nachhinein ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, dass es wesentlich einfacher wäre, wenn wir jetzt einen Appell aufrufen, die DJs haben, ja, wenn du mündig bist, sprich erwachsen vom Gesetz her, dann hast du auch eine Eigenverantwortung, das heißt, schau nach, für wem spiele ich da, wer macht das überhaupt, wo ist es, dann würden wir uns vieles ersparen und wir würden diese Menschen, wenn man sie so betiteln darf, weiterhin fernhalten aus unserer Clubkultur. Dennoch unabhängig davon, auch wenn die Eigenverantwortung wichtig ist, bitte ich auch die Journalistinnen da draußen, eine Verantwortung zu haben und für Menschen, die vielleicht nicht so mediensicher sind oder zitatsicher sind oder stellungnahmesicher sind, ein wenig Rücksicht zu nehmen. Und wenn ich jetzt jemanden nicht erreiche und der sich vielleicht nicht so äußert, wie ich es gewohnt bin und das auch noch schriftlich und somit auch fehlinterpretiert werden kann, dass man vielleicht darauf auch Rücksicht nimmt.
Okay, aber auch ich möchte anfügen, dass ich meine, dass jemand, der schon lange dabei ist, etwas mehr Krisenmanagement haben sollte im Falle von kritischen Fragen, wenn sowas auftaucht, egal in welcher Natur jetzt, in dem Fall mit Rechtsextremismus.
Ja, das ist natürlich das
dann
schlimmste
sollte man
Beispiel,
einfach nicht zwei lapidare Sätze antworten, sondern vielleicht schon auch, wie es die anderen gemacht haben übrigens, die ja auch dann sehr lange und ausführliche Stellungnahmen gemacht haben und denen man das dann auch abnehmen kann. So hätte das auch dieser besagte Kollege machen
im
können.
Nachhinein wird man natürlich sagen, hätte, wäre, wäre. Wären wir alle gescheiter? Ich glaube, wir haben alle Fehler gemacht. Mensch ist so, wo Menschen sind, passieren Fehler. Auch das war das Gespräch mit der stellvertretenden Redakteurin dort bei dem Magazin, die übrigens wirklich sehr, sehr nett sind. Und ich möchte noch einmal auch das loben. Kritischer Journalismus ist wichtig. Dennoch finde ich es halt, ja, sehr bedenklich, was mich halt persönlich einfach getroffen hat, da, wie es den Menschen geht. Und dem geht es halt wirklich nicht cool. Und das ist halt, dafür bin ich halt ein zu empathischer Mensch, dass ich sage, es ist mir wurscht, selber schuld, hätte es besser geantwortet. Da glaube ich, müssen wir auch als Gesellschaft ein bisschen das überdenken. War das jetzt okay? Ist das notwendig? Warum wurde er vorher nicht in anderen Artikeln erwähnt? Warum hat man vielleicht nicht noch einmal versucht oder da irgendwie vielleicht das überhaupt weglassen, weil es hat ja überhaupt also für mich hat es überhaupt keinen Inhalt, ob die Person dort aufgelegt hat oder nicht, bezüglich, dass es eine rechtsextreme Gruppierung wie die Tanzbrigade gibt, die sich getarnt als Techno-Kollektiv irgendwo reinmieten. Und das ist ja, glaube ich, die Kerninformation aus diesem Artikel, dass wir aufpassen sollten, dass wir solche Menschen nicht in unsere Clubkultur lassen sollten und nicht, ob jemand wegen Unwissenheit für eine Agentur, die sich Pink Banana nennt, spielt.
Gut, da wollen wir jetzt einen Hackel drunter machen. Wir werden das weiter verfolgen. Ich möchte auch einen eigenen Podcast darüber machen. Das Thema ist sicher sehr ernst, das muss man vorsichtig aufzäumen. Und natürlich bleibt zu hoffen, dass das jetzt ein Einzelfall war, das Wort Einzelfall.
Ich hoffe es.
Schon negativ konnotiert. Dich frage ich jetzt aber auch noch zwei Sachen. Das erste ist, es sind jetzt Wahlen, du hast ja dein Ohr immer ein bisschen in der Politik auch. Mir kommt vor, Wien wird immer mehr zur Law and Order Stadt. Wenn man das vergleicht, ich fahre ja viel mit Touristen auf Weintouren herum, die dann aus Prag, Bratislava oder Budapest kommen und sich wundern, dass in Wien eigentlich viel weniger los ist. Worauf führst du das zurück? Es ist in letzter Zeit schon so, dass sehr, sehr, sehr streng kontrolliert wird, überall.
Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, aber nicht nur in Österreich gerade so, sondern das ist generell, weil einfach das Sicherheitsgefühl der Menschen aufgrund sozialen Medien, ob es wahre Meldungen sind oder nicht, wahrscheinlich sehr mehr als angekratzt ist. Dazu kommt, wie du richtig sagst, Rudi, es sind Wahlen. Bezirksvorsteher, speziell von anderen Parteien, schauen halt extrem drauf, dass hier ruhig ist, weil man halt sonst vielleicht gar nicht mehr mitreden darf, weil man halt unqualifizierte Aussagen tätigt. Und ich hoffe halt noch immer, dass wir eine starke Vertretung in der Clubkultur bekommen in der Stadt, die sich einsetzt, damit es halt nicht still wird und damit man halt.
Ist dir die Club Commission zu wenig?
Definitiv, ja. Ja, also das ist, ich stehe auch dazu und das weißt du, Rudi. Ich sehe das sehr kritisch. Ich mag die Martina sehr, sehr persönlich. Ich sehe es nur leider nach 5 Jahren mit Testballon natürlich sehr, sehr kritisch, wenn ich mir schaue, was wurde verbessert für ClubbetreiberInnen. Geht vielleicht nicht mehr, vielleicht ist es zu Unrecht, dass man ihnen das vorwirft. Ich bin ja auch nur quasi die Wiedergabe von dem, was mir die Leute sagen. Aber wenn wir nicht uns zusammentun und auch die Leute aufmerksam machen und vielleicht auch vielleicht der Politik, ich hatte vor ein paar Monaten ein nettes Gespräch mit der MA7 und mit dem derzeitigen Büroleiter, auch mit Patrizio unter anderem, wo ich gesagt habe, als Millionenstadt sich zu betiteln und dann halt die Clubkultur in sich alleine zu lassen und dem Kapitalismus und dem Neoliberalismus zu überlassen, wird zu wenig sein für die Zukunft. Denn Es gibt ja einen Grund, warum unsere Leute ins Ausland auf Festivals fliegen, warum unsere Leute woanders hin Party machen.
Sie fliegen deswegen oder fahren deswegen ins Ausland zu Festivals, weil es im Inland keine gibt, ja, außer warum Paradiesgarten.
Warum gibt es auch keine, Rudi? Weil einfach die Regulierungen vom Bund, jetzt nicht unbedingt nur das Land, sondern auch vom Bund, was Naturschutz betrifft und, wahrscheinlich auch zu Recht, dafür kenne ich mich zu wenig damit aus, so derartig hart sind, dann gibt es auch noch das berühmte Anwohnerschutzgesetz. Da braucht sie nur der Erwin aufregen, dass er in Schrebergarten um 20 Uhr die ZIP nicht ordentlich hört und du darfst dort gar nichts mehr machen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gehört einiges überdacht im Jahr 2025, dass man vielleicht auch akzeptiert, es ist nicht mehr alles.
Es würde nämlich auch dieses, und das behaupte ich mal, in schwierigen Zeiten ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln.
Definitiv.
Weil die Leute wollen ja trotzdem ausgehen und nicht sich daheim quasi, weiß ich nicht,
es die, gab, die, es die gab Zeit jetzt auch was trinken. Ganz Tolles, einen guten Artikel, was die Groove rausgebracht hat. Da hat ein Kollektiv, Tresor, bitte nicht zu verwechseln mit dem Club in Berlin, freien Eintritt gemacht, 3 Monate lang im Club und nur Locals gebucht und ohne Line-Up announcen. Die hatten Schlangen. Das heißt, was hat man daraus erfunden oder gefunden? Die Leute haben schon Bock zum Feiern, nur es ist in der aktuellen wirtschaftlichen Lage einfach nicht möglich, 25 Euro zu bezahlen. Da macht man aber den VeranstalterInnen definitiv keinen Vorwurf, weil es geht sie anders gar nicht mehr aus. Weil wir reden ja nicht einmal davon, dass ihr was verdient, speziell du, Rudi, mit Club oder der Club, der die Mieten verlangen muss, weil Energie teuer ist, weil Personal teuer ist, weil alles teurer geworden ist. Ich meine, allein die Bierpreise, auch wenn die jungen Leute angeblich weniger trinken, wir reden da von einer 500%igen Steigerung von Preisen. Also nochmal, ich glaube, man muss einfach auch hier politisch und mehr an die Politik appellieren, dass man halt wirklich das Clubgehen und das Ausgehen und das Teilnehmen am gesellschaftlichen Leben für alle möglich macht, denn sonst haben wir das, was wir jetzt haben, eine Spaltung. Wir schicken auch sofort natürlich Narrative rüber über die sozialen Medien, das geht ja ganz einfach, weil irgendwer ist schuld, warum ich da haben sitze und mir das nicht leisten kann. Und ich habe auch in der Immer 7 gesagt, für mich gibt es nichts Inklusiveres als Tanzen und Trinken, weil nur dort trifft sich vielleicht die Tierärztin mit den 48er.
Wunderbar gesagt. Und jetzt noch die letzte Frage. Es gibt auch heuer wieder eine Clubkulturbühne auf der Donauinsel. Und damit darfst du diesen Podcast heute beenden. Erzähl noch ein bisschen.
Ja, nächste Woche haben wir endlich die Begehung. Wie du ja weißt, ist auch die Donauinsel gerade eine Riesenbaustelle, weil dort zum Beispiel wirklich eine Veranstaltungs-Area entsteht. Ich hoffe halt nur, dass dort nicht nur Ballermann und Co. stattfindet, sondern dass auch wir dort was machen dürfen oder unsere Art von Kultur. Und wir halt jetzt lang um und um diskutieren müssen, weil natürlich alle Bühnen, die es bis jetzt gab, soll es wieder geben und wir werden ein wenig abseits sein mit der Clubkulturbühne. Daher gibt es erst nächste Woche die Begehung.
Schon in Niederösterreich draußen?
Nein, so ist es nicht. Wir sind dann dort, wo die Copacabana war, beim Copper Beach dort in der Nähe. Also ein wenig abseits, vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben das Programm erweitert, es wird auch DJ-Workshops geben für Leute, die sich vielleicht ausprobieren wollen mit dem neuesten Equipment. Aber natürlich legen wir auch wieder sehr viel Wert auf Diversität. Das heißt, wir sind auch die einzige Bühne, glaube ich, in ganz Europa, habe ich mir sagen lassen, die barrierefrei ist. Das heißt, wir haben auch beeinträchtigte Menschen auf unserer Bühne, weil die genauso sichtbar gemacht gehören, weil die genauso, gibt es auch einen tollen Club, der Firefly Club, Shoutouts, die sich da annehmen diesbezüglich. Und wir halt wirklich dort wieder Menschen die Möglichkeit geben können, die vielleicht nicht so die Instagram-Stars sind, aber die es genauso verdienen und genauso tolle Künstlerinnen und Künstler sind, auf einer Bühne zu stehen.
Super, dann sage ich herzlichen Dank. Wir haben heute einen ausführlichen Podcast gehabt mit 2 unterschiedlichen Kapiteln sozusagen. Einmal eben das Feuerdorf und mit Adrian Tonic, um das eben quasi den Bogen zu schlagen zu Open Airs. Eine Location, die es dieses Jahr gibt und dann eben das Thema DJ-Gewerkschaft. Auf Deck. Und Donauinselfest, lieben Dank, Steve, für deine Zeit. Ich weiß, du bist immer sehr im Stress. Und euch da draußen sage ich auch danke, dass ihr bisher durchgehalten habt, für alle, die bisher durchgehalten haben. Wie gesagt, wir verlosen auch 2x2 Tickets für ein Du tanzt mich mal. Wenn ihr bisher durchgehalten habt, dann schreibt uns an die üblichen Adressen, an Radio Superfly, oder ihr könnt auch beim Clubkultur Podcast jetzt bei der Instagram-Seite posten. Ich habe endlich geschafft, nach vielen Jahren eine Instagram-Seite
zu machen. Ich verstehe es, Rudi, ich bin ganz bei dir.
Sie wächst langsam organisch und immerhin sind schon über 200 drauf, wo wir halt natürlich auch immer die neuesten Podcasts promoten. Die alten könnt ihr nachhören auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ihr kennt sie ja. Spotify und Co. Ja, und ankündigen darf ich auch, dass ich ein Interview mit Kruder Dorfmeister gemacht habe, das ich dann im Juni, Anfang Juni bringen möchte, wenn sie dann
kurz vor dem
Konzert. Die sind allerdings ausverkauft.
Ja, leider, ich hätte es mir gerne angesehen.
Aber es ist ein zeitloser Podcast, ja. 5 Jahre sozusagen nach dem letzten, den wir gemacht haben. Ja, das war's von mir. Ich wünsche frohe Ostern. Sucht brav Eier. Es wird schön, es wird warm. Danke, Bussi. Bussi.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.